Die Eltern eines Grundschulkindes haben eindeutig sehr viel Stress, mehr als die ersten Zweiklasseltern in der Regel, wenn ihr Kind in Mathe Schwierigkeiten zeigt. In der ersten Klasse scheint noch alles ganz gut, in der zweiten werden dann die Probleme schon sichtbarer, aber irgendwie ist das Kind dann doch in der dritten gelandet und jetzt geht plötzlich nichts mehr voran. Kind und Eltern sind frustriert und der Stresspegel ist enorm hoch. Und damit herzlich willkommen zum Podcast im Würfelhaus, bei dem es in der Regel nicht um Mathe und Matheprobleme geht, sondern um all das, was Eltern und Kinder beim Lernen bewegt und was ihnen hilft, um gut durch die Grundschulzeit zu kommen. Heute geht es allerdings tatsächlich um Mathe. Ich gehe der Frage nach, kann es einem Drittklasskind noch gelingen, die Rückstände aufzuholen, oder ist das an der Stelle schon zu spät? Und wenn nicht, wie genau ist das zu schaffen? Ich gehe auf die Schwierigkeiten, aber auch auf die Lösungen dazu ein, damit du in dieser Frage wichtige Entscheidungen zum Wohle deines Kindes treffen kannst. Ich starte mal mit dem Stoffverteilungsplan, damit du weißt, falls dein Kind jetzt erst Anfang der dritten Klasse ist oder du ein Kind hast, was gerade erst in der zweiten ist, du aber schon wissen willst, was kommt in der dritten Klasse auf dich zu. Was wird in der dritten Klasse alles durchgenommen? Grob gesehen ist das natürlich der Zahlenraum bis 1000. Andockend an den Zahlenraum bis 100. Dann kommen da natürlich zu den Zehnerübergängen aus der zweiten Klasse die 100er-Übergänge in der dritten Klasse. Und dann natürlich so Themen wie Runden, Überschlag, geschicktes Rechnen, Analogien. Danach geht es dann eher ins schriftliche Verfahren oder vorher noch ins halbschriftliche, ja, und dann kommen die schriftlichen Verfahren. Sachaufgaben kommen schon sehr früh, ständig zwischenrein, das weißt du schon aus der zweiten Klasse. Dann geht es um das Thema Geld und auch in Bezug auf Geld um das Thema Kommazahlen, was ein sehr schwieriges Thema für viele Kinder ist. Längen, Gewichte, Uhrzeit ist ein großes Thema. Hier werden auch Umrechnungen gefordert, also gerade bei Längen, wie viel Meter in Kilometer oder wie viel Kilometer in Meter umgerechnet so rum. Ne, dann gibt es bei der Zeit zum Beispiel auch Differenzen. 3 Uhr 46 weggegangen, 4 Uhr 39 gekommen. Dann gibt es diese ganzen 16 Uhr, 4 Uhr, diese ganzen Bezeichnungen, die bei der Uhrzeit jetzt immer stärker in den Vordergrund gestellt werden. Und dann gibt es natürlich Multiplikation, Division und dieses Mal nicht mit den kleinen Zahlen, sondern mit den großen. Auch hier gibt es wieder Analogien und das Kind muss da ganz viel leisten. Und am Ende der dritten Klasse wird oft noch die schriftliche Multiplikation und die Division, dieses Verfahren eingeführt. Eine Menge Holz, finde ich. Und ich sage dir jetzt, was dein Kind dafür alles können sollte. Für den Zahlenraum 1000 braucht es natürlich sehr gute Grundlagen im Zahlenraum 100. Also wenn ein Kind keinen Zehnerübergang rechnen kann, dann ist es natürlich im Zahlenraum bis 1000 mit den Zehner- und Hunderter-Übergängen überfordert. Ja, es braucht aber auch für diesen Zahlenraum, fürs Runden, für den Überschlag, für alles ein sicheres Mengenverständnis. Es muss wissen, was die Zahlen bedeuten. Es muss auch wissen, was die Nachbarzahlen sind. So nennt das die Schule. Also quasi, wenn ich auf- und abrunden lernen will, wenn ich einen Überschlag machen will, dann brauche ich dafür ein sicheres Mengenverständnis und natürlich auch ein Stellenwertverständnis. Und am Ende muss ich auch wissen, was mache ich da eigentlich ganz genau. Das ist schon eine sehr große Herausforderung, wenn in der zweiten Klasse die Grundlagen natürlich auch aus der ersten nicht aufgestellt worden sind. Also wenn das Kind da nicht in der Lage ist, hier schon sehr stark mathematisch zu denken, sondern vorwiegend mit Tricks gearbeitet hat oder mit schriftlichen Lösungen, rechne die erste Zahl mit der ersten und die zweite mit der zweiten. Demzufolge haben wir einige Eltern, die wir begleiten, deren Kinder zu Anfang natürlich Probleme hatten, genau da. Sie konnten keine Zehner und deswegen natürlich auch keine 100er-Überschreitung. Aber da starten wir immer ganz stark nochmal in der Analogie: Zahlenraum bis 100, Zahlenraum bis 1000. Was dein Kind dann auch noch braucht für die schriftlichen Verfahren, ist dann natürlich ein ganz starkes Verständnis für die Stellenwerte. Hier gibt es meist Entlastung für die Eltern oder Eltern sind erleichtert, weil die Kinder meistens die schriftlichen Verfahren, zumindest Addition, ganz gut beherrschen. Aber davor warne ich jetzt, ne, das einfach nur mit dem Trick, da mach eine 1 unten drunter und die rechnest du jetzt mit und so weiter. Das funktioniert auch, ist nicht tragfähig für die nächsten Klassenstufen und gibt auch kein zufriedenstellendes Gefühl, was das mathematische Verständnis generell angeht. Ja. Also wir wollen ja nicht, dass das Kind einfach nur denkt, okay, ne, Da muss ich 13, da muss ich eins da unten hinschreiben und die drei dahin und dann gibt es wieder auf der nächsten Stelle 14 und da muss ich wieder die eins übertragen und sie wissen gar nicht, dass die eins hier aber keine 10 mehr ist, sondern eine 100. Das ist dann hier die Schwierigkeit. Deswegen legen wir hier bei Würfelhaus sehr stark Wert darauf, dass die Kinder tatsächlich genau wissen, was ist jede Stelle, was ist die Einheit auf jeder Stelle, wie ist der Bündelungsvorgang, sowohl in der Addition als auch bei der Entbündelung, bei der Subtraktion. Dann haben wir ganz viele Sachaufgaben, die kommen schon recht zu Anfang oder auch Textaufgaben, wie auch immer. Ne, hier muss dein Kind gut lesen können, es braucht ein Textverständnis und am Ende muss es natürlich auch wissen, wie es die ganze Sache angeht, was hier überhaupt gefragt ist. Und hier wird sehr stark nochmal aufs Rechnen eingegangen. Also, dass dein Kind hier rechnen kann, können muss, so rum, ist natürlich ganz klar. Wir haben dann diese ganzen Übertragungen, bevor es dann in die großen Multiplikationsreihen gehen, kommen erst nochmal diese ganzen Übertragungen in Bezug auf, ja, Längen, Gewichte und Zeit. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Umrechnung, die Differenzen. Hier braucht ein Kind tatsächlich Grundlagen. Was ist denn Meter, Zentimeter? Das kommt meist in der zweiten Klasse. Gewichte noch nicht so, also die kommen vorwiegend in der dritten Klasse, aber Zeit, Uhrzeit ist auch schon seit der ersten Klasse mit dabei, so ein bisschen leicht, die Stunden, die halbe Stunden und dann wird in der zweiten Klasse darauf weiter aufgebaut. Und wenn da die Grundlagen fehlen bei deinem Kind, das erlebe ich sehr häufig, dass die Eltern sagen, na ja, mein Kind hat kein Gefühl für Zeit und kann das alles auch gar nicht rechnen, versteht auch gar nicht, warum plötzlich zwei Bezeichnungen da sind für die gleiche Uhrzeit, also warum heißt 4 Uhr auch 16 Uhr, ne, und die Nacht- und Tageszeiten und die Bezeichnungen Viertel vor, Dreiviertel und so weiter. Je nachdem auch, wo man lebt, werden da ganz unterschiedliche ja, Begriffe im Alltag ja auch verwendet. Ja? Also das ist ein großes Thema. Und dann natürlich muss auch ein Kind hier immer auch gut rechnen können. Es muss also wissen, was für Einheiten sind das. Bei der Uhr ist es keine Einheit. Es wechselt also nicht nach 100 oder nach 99, sondern hier wird bei 60 gewechselt quasi, weil dann die Stunde um ist. Und das ist auch wieder was ganz Neues für das Kind, dass es da ganz anders ansetzen muss. Multiplikation, Division mit großen Zahlen kommt dann meist zum Halbjahr, eher Richtung Osterferien ganz oft, je nachdem, wie schnell die Lehrkraft durchgeht durch die Themen. Ja, und dann haben wir natürlich hier die Voraussetzung des kleinen Einmaleins, was nicht nur gekonnt werden sollte, auswendig, sondern auch verstanden sein sollte. Das heißt, ein Kind braucht hier ein Verständnis für diese kleine Einmaleinsreihen, wie hängen die zusammen und vor allem, wie kann ich eine Divisionsaufgabe daraus ableiten? Das ist ja die Umkehraufgabe der Multiplikation. Und da erlebe ich sehr oft, dass Kinder einfach, die kein Verständnis aufgebaut haben und nur auswendig gelernt, dass diese eben bei der Division mit Rest vor allem überhaupt nicht verstehen, um was es da geht. Diese Zahlen sind ja nicht in den Multiplikationsreihen enthalten, also wie soll ich das wohl ausrechnen? Ne? Da braucht man natürlich auch eine sehr gute Strategie und das Wissen um, was ist weit von der Zahl weg, was ist nah an der Zahl dran und was ist dann letztendlich auch ein Rest, ja. Also, dann haben wir am Ende noch die schriftlichen Verfahren, Multiplikation, Division, die es wirklich in sich haben. Wie gesagt, da muss das kleine Einmaleins und auch das große Einmaleins dann auch tatsächlich beherrscht werden. Na, hier, ich muss verstehen, ich kann eine Analogie machen. 3 mal 3 ist 9, dann ist 3 mal 30 90. Ne? Und dann muss aber das Kind trotzdem verstehen, was da vor sich geht und nicht einfach sagen, naja, cool, da ist ja ein Nuller dabei, das sind ja 30 und dann mach einfach die Null wieder hinten dran und dann hast du das Ergebnis. Das funktioniert einfach nicht lange, ist nicht tragfähig. Wollen wir mal drüber reden, was macht denn das Aufholen in der dritten Klasse so schwierig? Weil eigentlich könnte man sagen, naja, wenn das Kind so einigermaßen die Vorarbeiten geleistet hat, ne, dann müsste es ja eigentlich gut durch die dritte Klasse kommen. Und das ist in der Regel auch so. Die Lehrkräfte schauen am Ende der zweiten Klasse, weil da haben sie das volle Mitspracherecht. Sie können quasi entscheiden, ob das Kind in die dritte Klasse versetzt wird oder nicht. Das wird dann über eine Klassenkonferenz beschlossen. Aber da ist es tatsächlich so, dass wenn Kinder wirklich sehr große Rückstände schon zeigen Ende der zweiten Klasse, dass leider ganz oft die Lehrkräfte das Kind eben nicht in die dritte Klasse mitnehmen, weil sie schon wissen, was da alles an Problemstellen auftaucht für das Kind und dass es am Ende ja immer stressiger wird. Also gehen wir mal in die Schwierigkeiten. Also die Rückstände ist natürlich ein Riesenthema. Wie sind sie entstanden und wann sind sie entstanden? Ich möchte ja an der Stelle dir einfach ihr mal mitgeben, dass da natürlich, wenn Rückstände in der zweiten Klasse auftauchen, dann schon interveniert werden soll. Ja, also wenn man merkt, okay, da mein Kind kommt im Zahlenraum bis 100 gar nicht gut klar, weil es vielleicht die 10er-Überschreitung der ersten Klasse nicht gut verstanden hat, dann muss man hier intervenieren, weil wie soll das dann nach oben weitergehen? Mathe ist jetzt mal ganz einfach, ja, weil Mathe ist eigentlich ja, stufenförmig aufgebaut, ne? Es gibt den Zahlenraum 10, dann 20, dann 100. Also alles, was unten nicht verstanden wird im Zahlenraum 10 und nicht gut gelernt worden ist, geübt worden ist, das macht sich dann in den höheren Zahlenräumen bemerkbar. Also du musst dann schauen, definitiv schon in der ersten, aber auf jeden Fall in der zweiten Klasse, wo steht mein Kind und läuft das alles gut und nicht verschieben und nicht denken, ja, wird schon noch, ja, weil wie gesagt, eine gute Grundlage wird gebraucht für die dritte Klasse. Also der Zeitpunkt, wann diese Rückstände entstanden sind, zu welchem Zeitpunkt und wodurch sie vielleicht entstanden sind, es kann ja auch sein, dass das Kind vielleicht auch eine große Problemstelle zu Hause hatte oder außerhalb der Schule irgendwie mit den Freunden nicht klar kam, mit den Freundinnen und hier sehr abgelenkt war auch vom Lernen, das kann alles sein, oder dass viele Lehrerwechsel in der Klasse waren, da können sich natürlich dann auch Rückstände aufbauen. Es ist nicht immer das mathematische Verständnis schlechthin. Aber das muss man genau anschauen und ganz schnell reagieren. Wir von Würfelhaus, wir schaffen das ja sehr schnell, die Kinder da wieder zurück auf Klassenlernstand zu bringen. Genau, aber dann ist natürlich auch ganz wichtig, zu welchem Zeitpunkt in der dritten Klasse fällt dir denn auf, dass dein Kind nicht mehr wirklich weiterkommt? Und wann startest du dann mit der Intervention? Also wir begleiten sehr viele Eltern in der dritten Klasse und ich merke immer wieder, dass es natürlich wesentlich unterschiedlich ist, ob ein Kind oder ob die Eltern am Anfang der dritten Klasse auf uns zukommen oder Mitte oder sogar Ende der dritten Klasse oder manchmal sogar in der vierten oder fünften noch. Das ist ein großer Unterschied, weil wir haben hier eine ganz andere Grundlage, ne? Denn wenn ein Kind erst zum Ende der dritten Klasse oder Mitte der dritten Klasse erst mit einer anderen Methode startet, das alles aufholen möchte, dann ist die Schule natürlich schon weit, weit, weit weg. Und das spielt eine große Rolle, weil wir dann nicht mehr gewährleisten können, das Kind auf Klassenlernstand zu bekommen. Man kann hier natürlich noch sehr, sehr viel aufarbeiten, was dem Kind auch immer weiterhelfen wird. Es wird definitiv davon profitieren und gewinnen und durch die besseren Grundlagen auch die anderen Übungen als leichter empfinden. Aber die Schule geht ja weiter, ne? Die hält ja nicht an, sie hält nicht nur für dein Kind einfach den Lernstoff an. Genau, und Eltern, die zum Anfang der dritten Klasse auf uns zukommen, die haben dann natürlich ganz andere Möglichkeiten, weil da ist vielleicht gerade erst die Wiederholungsphase oder wenn die schon um ist, dann startet erst der Zahlenraum bis 1000, da wird alles noch, ist alles noch ein bisschen easy peasy, sage ich mal, aber da kann man dann schnell mit Würfelhaus gut intervenieren und alles noch so in die Reihe kriegen, dass ein Klassenlernstand quasi auch eingeholt, aufgeholt oder auch gehalten werden kann, ja. So, dann haben wir natürlich eine große Schwierigkeit, die in den neuen Inhalten stecken, in der Stoffdichte, die ich vorhin schon genannt habe. Und diese Stoffdichte betrifft ja nicht nur Mathe, sondern auch Deutsch und die anderen Fächer. Das heißt, da merke ich immer, die Eltern stöhnen ja auch schon in der dritten Klasse. Oh mein Gott, was muss mein Kind alles üben? Was muss es alles lernen? Dauernd ist eine Klassenarbeit, es steht eine Klassenarbeit an. Und das spielt auch eine Rolle in Bezug auf die Frage, was macht das Aufholen der dritten Klasse so schwierig, ist natürlich dann die Klassenarbeiten, die geschrieben werden müssen. Das heißt, hier kommt der Notendruck dazu. Manchmal, in manchen Bundesländern ist das ja schon im zweiten Schuljahr so, Aber im dritten Schuljahr wird es richtig massiv, weil die Eltern denken schon Richtung, was passiert nach der Grundschule. Ja, je weiter die Schule fortschreitet, denkt man ja schon, wo geht mein Kind denn hin nach dieser Grundschulzeit? Und da gibt es natürlich auch bei den Eltern, bei dir zu Hause, enorm viel Stress in Bezug auf diese Fragestellung. Ne, wenn dann die Noten nicht so sind, wie man sich das wünscht, dann bekommt man natürlich Angst, was passiert mit meinem Kind. Ja, und dann geht's. Wenn wir von Noten sprechen, natürlich sind diese maßgeblich dafür, daran beteiligt, ob die Lehrkraft dann sagt, naja, ihr Kind ist zum Halbjahr, hat so viel schlechte Noten geschrieben, sage ich jetzt mal, in Mathe, sie kommt gar nicht mit oder eher. Und ich empfehle das Halbjahr oder die Klassenstufe nochmal zu wiederholen. Das Halbjahr kann man nicht, die Klassenstufe nochmal zu wiederholen. Also nicht ich empfehle es, sondern die Lehrkraft sagt es zu den Eltern. Oder am Ende der dritten Klasse kommt nochmal alles zusammen und man sagt, naja, die dritte Klasse ist nicht so gut gelaufen. Vielleicht ist es gut, wenn Ihre Tochter, Ihr Sohn nochmal die dritte Klasse wiederholen würde. Das finde ich extrem schwierig. Würde ich die dritte Klasse wiederholen, würde ich niemals machen. Das macht gar keinen Sinn in meinen Augen. Im Halbjahr zurück muss man genau schauen, was bringt es dem Kind. Ist es auch in Deutsch, hat es da auch Herausforderungen? Da bin ich sehr vorsichtig, weil man, wie gesagt, noch sehr gut aufarbeiten kann und zumindest so die Grundlagen legen, dass die Noten ein Stück weit ein bisschen besser werden. Das Kind kann immer noch einen Ausrutscher mit nach Hause bringen, aber es hat eine bessere Grundlage und kommt besser klar. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, die Klassenarbeiten mit den Noten, die dann aufs Kind zukommen und dann natürlich nicht unwesentlich der Stresspegel aller Beteiligten. Man hat ja auch noch sonst ein Leben, man ist ja nicht nur für die Schule da und das Kind ja auch nicht, das hat ja auch noch Hobbys, ja, und dann steigt eben natürlich der ganze Stress zu Hause an, man weiß nicht mehr, wo man das unterbringen soll mit dem vielen Üben, mit den Hausaufgaben und mit den Hobbys. Und natürlich, die Eltern sind mega eingespannt, wenn es halt nicht so läuft. Ständig stehen Gespräche an, man sorgt sich, man hat Gespräche mit dem Partner oder man schaut im Internet nach irgendwelchen Möglichkeiten. Das nimmt ja auch alles Zeit weg. Also in meiner Erfahrung, ich habe lange Jahre mich geweigert, Kinder, die in der dritten Klasse sind, tatsächlich mit Würfelhaus zu begleiten, weil ich wusste, es ist einfach schwierig, hier nochmal diesen Gap zu schließen, diese Rückstände aufzuarbeiten. Inzwischen haben wir eine Möglichkeit gefunden, eine sehr gute, die Eltern so zu begleiten, dass das auch funktioniert. Aber es war für mich alleine wirklich ein großer Aufwand, weil eigentlich müsstest du mit dem Kind direkt arbeiten und dann zeigen, weil hier spielt eine Sache eine enorme Rolle. Was es Aufholen als letzten Punkt so schwierig macht, ist nämlich die Zeit. Die Schule wartet eben nicht auf dein Kind, habe ich vorhin schon erwähnt. Aber das alles macht eben das Aufholen so schwierig. Wenn die Schule nicht wartet und immer weitermacht, dein Kind aber Rückstände hat und da schon nicht an die Sachen andocken kann, die es eben noch nicht gelernt hat im Zahlenraum bis 100, ja, kein Verständnis aufgebaut, kein ausreichendes. Wie soll es dann hier diesen Rückstand aufarbeiten und wie soll es dann schaffen in Bezug auch auf die Zeit? Hätte man dann die Möglichkeit zu sagen, man macht mal so ein Freeze, sage ich mal, man friert alles ein, arbeitet mit dem Kind alles auf und dann freest man die Welt wieder auf. Das wäre natürlich gut. Ich hätte mir das ganz oft schon gewünscht, dass alles einfach mal anhält, ja, und man einfach seine Sachen regeln kann und dann wieder entspannt reingeht. Aber das geht halt definitiv nicht. Also, wie kriegst du den Stresspegel bei dir runter und wie schaffst du das aufzuholen? Ich komme mal zu den ersten Punkten, was du auf keinen Fall tun darfst, wenn dein Kind in der dritten Klasse Schwierigkeiten hat, was du gar nicht tun sollst. Ne? Nämlich, gehen wir mal mathematisch durch, jedes Thema parallel üben. Das kriege ich von den Eltern immer wieder gesagt, wenn sie im Gespräch bei mir sind, bevor sie mit Würfelhaus starten, dass die einfach dann sagen, na ja, es steht die Klassenarbeit an, da kommt das und das und das dran und jetzt übe ich mit meinem Kind das, 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 das und das, weil es das alles nicht gut kann. Das ist ein großer, großer Fehler. Mach das nicht. Schau, dass du an der Stelle genau eruierst, was sind die Grundlagen jedes Themas, was abgefragt wird, wo hat mein Kind diese Grundlagen erarbeitet und könnte den nächsten Schritt schaffen, hin zu diesen Aufgaben, die jetzt gefordert sind, da lohnt es sich dann reinzuüben. Aber zum Beispiel Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn das drankommt, Diagramme oder zum Thema Geld, Kommazahlen. Wenn es nicht ein eigenes Thema ist, also wenn es keine Klassenarbeit ist, nur über das Thema Kommazahlen und Geld, das ist natürlich nochmal anders gelagert. Aber wenn es eine Klassenarbeit ist, wo viele Themen reinkommen, was ja ganz häufig der Fall ist in der Schule, dann würde ich sagen, schau genau hin, was genau brauchst du für dein Kind jetzt, was kann es leisten, was kann es schaffen. Alles andere soll es dann bitte entweder irgendwie lösen am Ende, ne, wenn es die anderen Sachen gemacht hat, oder einfach auslassen. Ja, damit hast du auf jeden Fall größere Chancen als das, wenn du alles durcharbeitest. Ne? Alles kommt dran. Dann haben wir jede Aufgabenart üben. Ich gehe jetzt nochmal drauf ein, auf die Schwierigkeiten, die Komplexität, die meistens nicht beachtet wird. Nämlich jede Aufgabenart heißt, naja, da kommen jetzt 10er über oder 100er Überschreitungen. Auch als Platzhalteraufgaben, ne, das muss mein Kind auch können. Dann kommen Sachaufgaben, die muss mein Kind auch können. Oder innerhalb der Aufgabenart, bleibe ich mal da, jetzt bin ich wieder gesprungen, innerhalb der Aufgabenart gibt es dann einfach auch ganz schwierige Übungen, ja, ganz schwierige Aufgaben. Ne, wenn dein Kind dann, wenn du sagst, mein Kind kann die einfachen Aufgaben lösen, ne, es kann auch eine 10er-Überschreitung, es kann auch eine 100er-Überschreitung, aber ich mache jetzt mal nicht die Platzhalteraufgaben, die eine 100er-Überschreitung fordern. Die mache ich jetzt mal nicht, weil mein Kind generell mit Platzhaltern Probleme hat. Oder eben bei den Rechenmauern, ja, wenn da die Rechenmauer ganz oben anfängt, wenn dein Kind Probleme hat, rückwärts zu rechnen, Umkehraufgaben zu bilden oder Minus, dann ist das im Moment einfach nicht das, was du üben solltest. So, alles von vorne üben ist ein riesen Fehler. Mach das bitte überhaupt gar nicht. Ich würde jetzt am liebsten so ein rotes Kreuz hier machen. Bitte hör auf. Diese Frage kriege ich ganz oft gestellt von den Eltern, die wir begleiten ganz am Anfang. Muss ich denn alles von vorne üben? Wir machen ja den Eltern einen ganz genauen Plan. Wo steht dein Kind und wo sind deine nächsten Schritte? Damit eben das nicht passiert, dass die Eltern Dinge üben, die gar nicht dran sind beim Kind und die vor allem jetzt viel Zeit wegnehmen. Wir wollen nämlich Zeit sparen und das schaffen wir eigentlich auch. Das geht mit Würflaus sehr gut, aber da darfst du überhaupt nicht von vorne üben und schon gar nicht im Zahlenraum C noch mal von vorne anfangen, wenn dein Kind im Zahlenraum bis 1000 noch nicht klarkommt, da immer noch zählt. Dann kannst du da zwar kurzfristig ein paar Übungen machen, aber die müssen gekoppelt sein an den nächsten Zahlenraum. Ich gehe nachher nochmal stärker darauf ein, was du machen sollst. Ich gehe erst nochmal durch, was du auf jeden Fall lassen sollst. Also, du musst auch schauen oder umgekehrt in der Beziehung. Du musst schauen, was ist gerade dran, was kommt als nächstes. Das ist auch wichtig, machen viele Eltern nicht, dass sie nicht schauen, ja, was ist denn gerade dran in der Schule, was nehmen die gerade durch, was kommt denn als nächstes? Und wenn du da eben immer denkst, du musst alles üben, das habe ich vorhin schon gesagt, dann nützt das gar nichts, dass du quasi einen Überblick behältst über die Themen, wenn du einfach immer denkst, du musst alles üben. Ja, dieses, was ist gerade dran, was kommt als nächstes, ist auch wieder etwas, was du tun solltest, komme ich später nochmal drauf, aber in einem anderen Kontext. So, viele Eltern lösen die Aufgaben auch immer nur auf der abstrakten Ebene oder üben diese Aufgabe mit dem Kind. Das Lösen der Aufgaben wird über die Abstraktionsebene gefordert. Das heißt, da stehen nur noch die Zahlen fürs Kind, ja, also die reine Aufgabe. Und dann, wenn dann Dinge nicht funktionieren, dann wird auch zu Hause oft werden abzählende Anschauungen verwendet. Das wird ja auch in der Schule gemacht, ne, zum Beispiel den Zahlenstrich oder die 100, das 100er-Feld nochmal dazugelegt, ne, oder irgendwie irgendwelche Hilfsmittel. Die Kinder suchen sich ja auch selbst Hilfsmittel, wenn sie im Zählen gelandet sind, dann schauen sie oft, ob sie die kleinen Strichen an der Uhr nutzen können oder die kleinen Strichen am Lineal. Also das solltest du nicht machen. Du solltest nicht nur die Aufgaben auf der Abstraktionsebene üben, also nur noch mit Zahlen, sondern du solltest deinem Kind eine gute Handlung geben, komme ich später nochmal näher drauf, ne, mit der es dann tatsächlich verinnerlicht arbeiten kann. So, dann sollst du dein Kind, und da gehen wir jetzt in einen ganz anderen Bereich rein, bitte, vielleicht passt es ja bei dir, vielleicht auch nicht, aber ich erlebe es sehr häufig, dass die Eltern beginnen, in der Grundschulzeit, wenn dann Dinge nicht so gut funktionieren, die Lehrkraft sagt, ja, in Mathe ist es ein bisschen schwierig oder auch in Deutsch, ne, alles nicht so, ne, Sie müssen viel üben und so. Man schaut das Kind, man fängt an, das eigene Kind, was eigentlich 100% perfekt ist, ja, da ist gar nichts falsch an dem Kind, mit einem eher defizitären Blick anzuschauen. Das kann sie nicht so gut, das gelingt ihm nicht, ne. Da müssen wir mehr üben, ja, damit das versteht, das hat er noch nicht verstanden und so eher dieses Denken in das, was fehlt und das, was nicht so gut gelingt, als zu denken, okay, das ist eine Herausforderung, ja, da steht mein Kind, was ist der nächste Schritt, was kann ich da tun, damit es mein Kind schaffen kann, ja. Aber dieser defizitäre Blick, das merke ich, der produziert auch sehr viel Stress und Gefühle bei den Eltern, ja, weil man dann natürlich irgendwie denkt, oh mein Gott, was passiert denn, wenn mein Kind es wirklich nicht schafft, ne? Da kommt man in eine sehr negative Spirale und in Glaubenssätze, die man echt nicht brauchen kann. Lass dir das von der Schule nicht einbläuen, dass dein Kind irgendwie falsch ist. Ich weiß, es gibt auch viele gute oder Lehrkräfte, die ganz anders denken, die das auch niemals sagen würden, defizitär ausgedrückt, sondern da gibt es auch ganz viele, die bauen Mut bei dir auf und wollen dich auch gut begleiten und sagen, dann das kann dein Kind schon gut und Sell und jenes und das müssen wir noch üben. Die gibt es auch natürlich. Und genau dieses Denken, das brauchst du auch. Also auf keinen Fall solltest du eine andere Lehrkraft erwischt haben, die das eher defizitär ausdrückt. Da fehlt noch was, das kann es noch nicht, das muss es noch und so weiter. Ja, im Sinne des Leistungsgedankens und im Sinne der Gleichmacherei, der Vergleichbarkeit. Ne? Dein Kind steht nicht da, wo die anderen stehen, da muss es aber stehen. Ne? Und das ist jetzt deine Aufgabe als Mama, als Papa, das dahin zu bringen. Nein, ist es nicht. Ja, das ist es nicht. Da gehe ich nachher auch nochmal drauf ein, aber schau, dass du dich nochmal hinterfragst, wie schaue ich denn mein Kind an? Ne, habe ich schon diesen Gedanken, oh, es ist doch nicht so ganz so, ne, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte immer, Mathe wird kein Problem für mein Kind, aber jetzt ist es ja doch ein Problem. An was kann es liegen? Habe ich ihm vielleicht meine Mathe-Schwäche, die ich auch habe, vererbt? Hat mich eine Mama letztens gefragt, kann das sein, dass ich das vererbe? Gibt es da genetische Vorbedingungen oder irgendwelche genetische Dispositionen? Ja, nein, das sehe ich gar nicht so, sondern ich habe da einen ganz anderen Blick drauf. Komme ich aber auch nachher vielleicht noch mal drauf, wenn Zeit noch übrig bleibt. Also, was du auch nicht machen solltest, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, nämlich wenn du dein Kind nicht defizitär anschaust, was ich hoffe, dass du das noch schaffst, dann solltest du auch noch mal einen Blick auf die gemeinsame Zeit werfen. Die Schule nimmt sehr viel weg von der gemeinsamen Zeit mit dem Kind, die nicht nur das Kind alleine hat, also für sich beim Spielen, sondern wirklich für euch zwei oder für die ganze Familie. Und da wird oft diese gemeinsame Zeit abgezwackt oder auch die Zeit des Kindes. Dann darfst du halt nicht mehr reiten gehen, weil wir müssen ja Mathe üben. Das hast du ja noch nicht verstanden. Ja, ganz schwierig fürs Kind, finde ich. Und ja, da wird ganz viel Zeit einfach in diese Sache reingegeben. Und was entsteht dann beim Kind? Naja, ich muss das machen, ja, ich mag es aber gar nicht, ich muss da üben, ich komme aber gar nicht wirklich weiter. Und was nützt es dann auch, ne? Und dann werden die Kinder auch sauer und verstehen einfach auch nicht mehr und beziehen alles auf sich selbst, ja. Das musst du vermeiden, deswegen nutze trotzdem viel Zeit mit deinem Kind und lass einfach, wenn es viele Hausaufgaben sind, lass es einfach weg. Ja, mach doch nur von jeder Aufgabenart nur drei, vier, die dein Kind kann, das, was es nicht kann. Sagst du, pass auf, das lernst du noch, das ist jetzt nicht dran, das ist gar nicht schlimm. Und wenn du es unbedingt haben willst, dann sage ich dir die Ergebnisse vor. Ja, und dann schreibe ich drunter für die Lehrerin, mit Hilfe gelöst, ist ja auch okay. Ja, die meisten Lehrkräfte haben nichts dagegen, weil sie ja wissen, dass das Kind da gar nicht steht, ne? Du musst auch immer denken, das Ganze ist ja ein System und die Lehrkräfte müssten ja für jedes Kind einzeln Hausaufgabe aufgeben. Das schaffen die Lehrkräfte in der Regel nicht, wenn sie nicht mit Würfel aus Lernplanarbeit arbeiten. Da kann man es schaffen, aber sonst ist es wirklich auch schwierig, für jedes Kind individuell zu bestimmen, wo es steht, jederzeit und dann auch jederzeit die richtige Hausaufgabe mitzugeben. Deswegen sage ich dir, sei du derjenige, der das genauer anschaut. Warte mal, das kannst du hier, das üben wir gerade, das kannst du machen. Das ja, hast du auch schon verstanden. Und da üben wir noch weiter und da sage ich dir die Ergebnisse, weil dann haben wir noch Zeit, mit dir gemeinsam ein bisschen zu üben. Ja, dass wir gemeinsam üben. So machen wir das bei Würfelhaus. Wir empfehlen den Eltern eben hier die Zeit ein Stück zu reduzieren an den Hausaufgaben oder sogar ganz wegzulassen und nur Würfelhaus zu üben und das aber auch nicht überbordend, keine halbe Stunde, sondern ja, vielleicht Viertelstunde bei einem Zweitklasskind oder auch mal 20 Minuten. Beim Erstklasskind reichen 10 Minuten. Also da wollen wir einfach schnell und effektiv sein und nicht auf die Quantität setzen, sondern auf die Qualität. Also damit du wieder viel mehr kostbare Zeit mit deinem Kind zusammen genießen kannst. Also behalte das im Blick, dass die Schule dir diese Zeit nicht komplett nimmt. Das wäre wirklich fatal. Überleg mal, es ist die Lebenszeit deines Kindes und es ist seine Kindheit. Ja, was nimmt es mit von dieser Kindheit, wenn du immer versuchst, die Schule zu befriedigen? Also, was du auch nicht tun solltest, du solltest nicht erlauben, dass dein Kind immer weiter von der Klasse abrutscht. Das merkst du, wenn du die Rückstände betrachtest oder die Schwierigkeiten, die es hat. Und dann hast du das Gefühl, oh je, das schaffen wir gar nicht, wir kommen nicht hinterher. Ja, und wir verlieren komplett den Anschluss. Das ist die Angst der Eltern. Ja, das solltest du nicht erlauben. Du solltest, habe ich vorhin schon erwähnt, frühzeitig mit der Schule Kontakt aufnehmen, wenn du merkst, dass das passiert und die Lehrkraft dich noch nicht angesprochen hat. Aber generell solltest du da auf jeden Fall auch die Schule mit in die Verantwortung nehmen erstmal und sagen, hört mal zu, ne, mein Kind steht da und da zu Hause, das klappt noch nicht. Ne, was gebt ihr meinem Kind, damit es da auch einen Schritt weiterkommt? Und ganz wichtig, da spielt auch wieder die Zeit eine Rolle. Also alles, was du mit deinem Kind unternimmst, auch bei Würfelhaus. Ich will ja, dass die Eltern schauen, das Kind muss in den ersten Wochen einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, sonst taugt auch Würfelhaus nichts. Ja. Also ich weiß, dass es möglich ist, je nachdem, wo das Kind steht und je nachdem, was für Voraussetzungen und Problemstellen es mitbringt. Aber jedes Kind kann auf jeden Fall den nächsten Schritt erledigen innerhalb von kurzer Zeit, wenn man die richtige Hilfestellung gibt. Und deswegen will ich dir hier an der Stelle sagen, das solltest du nicht erlauben, dass dein Kind immer weiter von der Klasse abrutscht, sondern schauen, dass es die richtige Hilfestellung bekommt und dass ihr da keine weitere Zeit verliert. Hat das Kind also Förderunterricht in der Schule, weil die Lehrkraft sagt, ja, das klappt noch nicht so gut, wir nehmen es in die Fördergruppe, alles schön und gut. Aber nach 2 oder 3 Wochen will ich sehen, dass das Kind das aufgeholt hat oder zumindest ein großes Stück weitergekommen ist. Wenn das nicht der Fall ist, sofort intervenieren. Was mein Kind verliert Zeit und muss sogar noch in einen speziellen Unterricht, der vielleicht sogar nach der Schule stattfindet. Also behalte das gut im Blick und schau, dass da keine unnötige Zeit verliert. Aber auch keine unnötige Zeit mit unnötigen Wiederholungen, die gerade nicht gebraucht werden. Damit schließt sich der Kreis zu den Dingen, die du nicht machen sollst. Auf keinen Fall solltest du ständig Dinge wiederholen, die das Kind gerade nicht braucht. Die müssen immer ein bisschen frisch gehalten werden, ja. Aber wenn du jetzt das Malnehmen wiederholst, die Malreihen, die auswendig gelernt wurden, aber nicht verstanden, ja, und weil du Angst hast, wenn demnächst wieder mal Multiplikation in der Schule gemacht wird, dass dein Kind das dann nicht mehr weiß, ja, verstehe ich, ja, aber dadurch brauchst du diese Zeit, die dir wieder fehlt, um die Sachen mit deinem Kind aufzuarbeiten, die es nacharbeiten muss oder damit es an der Klasse dran bleibt, ja. Also auch da nochmal ganz groß ein Zuruf an dich. Bitte schau, dass die Zeit effektiv genutzt wird und dein Kind wirklich schnell Fortschritte macht. Wir garantieren das ja von Würfelhaus. Wir geben den Eltern eine Austestfrist, Zeit, sage ich mal, damit die Eltern schauen können, macht mein Kind da wirklich Fortschritte? Und das ist ja auch bei fast allen Kindern der Fall, sodass man sagen kann, du kannst daran dich orientieren, dein Kind sollte Fortschritte machen, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Was du auf jeden Fall tun sollst, gehe ich nochmal in diese Geschichte rein. Ganz, ganz wichtig. Themen, die nicht wichtig sind, habe ich gesagt, sollst du auslassen. Du brauchst also Mut zur Lücke. Zum Beispiel Knobelaufgaben musst du nicht üben. Zahlenrätsel musst du nicht üben. Sachaufgaben, Textaufgaben musst du jetzt nicht üben. Rechenmauern von oben, habe ich vorhin auch schon gesagt. Lückenaufgaben beim schriftlichen Plus und Minus brauchst du nicht. Das ist eine sogenannte Aufbauübung. Es ist nicht dran. Dein Kind braucht die Grundlagen. Du musst ausdifferenzieren in Mathe, was sind die Grundlagenthemen und was sind Aufbauthemen. Wenn du da nicht wenn du da nicht Bescheid weißt oder dich da informieren willst, wir beraten die Eltern immer, die wir begleiten mit den Kindern, immer im Hinblick darauf, was müssen sie jetzt machen und was müssen sie auch vertiefen und was aber nicht. Ja, ganz, ganz wichtig. Also, die lässt du aus und dazu brauchst du Mut zur Lücke, hab keine Angst. Es ist doch besser, dein Kind schreibt in der Klassenarbeit eine stabile 3 oder kann auch mal eine 4 werden, aber auch mal eine 2, als dass du riskierst, indem du alles übst mit dem Kind, ne, und alles, nichts auslässt, alle Themen angehst, indem du riskierst, dass dein Kind am Ende dann in keinem Thema sich mehr zurechtfindet, ja. Dann solltest du die Themen auf jeden Fall anders staffeln. Hab den Mut auch mal zu sagen, im Moment hole ich die Multiplikation jetzt nicht auf, sondern erst später. Zum Beispiel, wenn dein Kind in die dritte Klasse kommt, da wird Multiplikation und Division nochmal wiederholt und dein Kind kann es nicht, außer zweiten noch nicht gelernt oder kann es noch nicht gut. Und gleichzeitig kann es aber auch den Zahlenraum bis 100, hat es nicht gut verstanden, ja, dann rate ich dir tatsächlich an der Stelle die Zeit zu nutzen, die Wiederholungszeit, nicht mit Multiplikation, Division, sondern mit dem Thema alles rechnen können im Zahlenraum bis 100 sicher verstanden haben, die Zehnerübergänge können und so weiter, weil diese werden ja nicht nur für die Multiplikation gebraucht, sondern diese Zehnerübergänge werden ja dann, wenn der Tausenderraum eingeführt wird, für die Hunderterübergänge gebraucht. Also es wäre falsch an der Stelle, Multiplikation aufzuholen, was dann als Thema erst wieder zum nächsten Halbjahr kommt. Ja? Also da musst du einfach anders denken und sagen, okay, hier muss ich vielleicht mich neu sortieren und mal nicht den Weg der Schule gehen. Ja? Du kannst das mit der Lehrkraft absprechen, die wird dir das auch so bestätigen in der Regel. So, dann solltest du auf keinen Fall den Fokus auf das Zählenrechnen legen in der dritten Klasse. Das ist hier nicht mehr das Hauptthema. Das kann man in der ersten sehr gut, in der zweiten auch noch gut, aber in der dritten mit sehr viel Aufwand nur noch quasi ablösen. Sondern hier spielt viel mehr das Verständnis für Mathe, für das Stellenwert, für den Stellenwert, für die Rechenaufgaben, für die Gleichung. Da spielt sehr viel mehr das Verständnis der Grundlagen eine Rolle als das zählende Rechnen, welches ja aus dem Nichtverstehen der Mengen quasi entstanden ist, aber sich dann natürlich verselbstständigt und quasi wie eine Automatisierung losgeht bei den Kindern. Du solltest den Fokus nur auf das zählende Rechnen legen, dass du es ablöst, wenn dein Kind zu langsam ist dabei, nämlich ganz viel Zeit verbraucht oder ganz viele Fehler macht durch das zählende Rechnen. Ja, zum Beispiel bei der Zerlegung, wenn die Zehnerüberschreitung geübt wird, dass die Zerlegung nicht stimmt, die Zerlegungsaufgaben nicht richtig gerechnet werden, weil gezählt und dann das Gesamtergebnis nicht stimmt. Dann musst du natürlich das zählende Rechnen auch wieder in den Fokus nehmen, ein bisschen nur. Ne, wir beraten da die Eltern ganz klar, was genau geübt werden muss und wie es geübt werden muss und wann es geübt werden muss. Aber auf jeden Fall kann ich dir jetzt schon sagen, du solltest nicht isoliert in Zahlenraum bis 10 üben, sondern immer nur angedockt an die anderen Zahlenräume. Übst du also das Zerlegen zum Beispiel im Zahlenraum bis 10, kannst du auch gleich das Zerlegen im Zahlenraum bis 100 und 1000 üben. So, woran du erkennst, was du weglassen sollst, ja? Das ist natürlich schwierig für dich, weil ich vorhin sagte, lass alles weg, was nicht wichtig ist gerade für dein Kind, aber es gibt mehrere Dinge, auf die du achten solltest. Nämlich, wenn deinem Kind die Voraussetzungen fehlen, ich habe es vorhin schon erwähnt, dann lohnt es sich nicht, hier wirklich von vorne anzufangen, sondern da musst du erst schauen, was wird alles noch gebraucht, bei welchen Themen hat mein Kind die Voraussetzungen, die gerade dran sind und dann übst du das mit deinem Kind. Nicht immer die Themen in den Fokus nehmen, wo die Voraussetzungen beim Kind fehlen. Zum Beispiel habe ich ja vorhin Multiplikation erwähnt, wenn dein Kind gar nicht weiß, was das ist und kein Verständnis hat, dann solltest du da auf jeden Fall nicht dran üben, sondern du solltest jetzt erst die anderen Sachen üben, die, wo es eine Chance hat, auch tatsächlich bei der Klasse zu landen und mit den anderen Kindern mitzukommen. Dann kannst du es daran erkennen, dass du viel zu viel Zeit brauchst zum Üben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du solltest alles weglassen, wo du wirklich sehr viel Zeit brauchst, um es mit deinem Kind zu üben. Also die Energie, die du reingeben musst, orientiere dich daran, brauche ich da jetzt wirklich lange dafür und kostet es mich Zeit und Nerven ganz schön viel oder nicht? Und da sage ich zum Beispiel in Bezug auf die ganzen Anschauungsmittel, die in der dritten Klasse zu Anfang gezeigt werden, dass der Zahlenstrahl, das Hunderterfeld und so weiter, ja, da macht es doch gar keinen Sinn, dein Kind da reinzubegeben und alles mit dem Kind zu üben. Das braucht sehr viel Zeit und Energie und am Ende, kommt gar nicht viel dabei raus, weil die Anschauungsmittel sind ja eigentlich nur dazu da, um deinem Kind die Aufgaben A zu erklären oder die Operation oder das Mengenverständnis, ja. Aber in der Regel erreichen sie das ja durch die schulischen Anschauungsmittel nicht, in der Regel. Ja, das heißt also, du kannst dich daran orientieren, brauchst du sehr viel Zeit und Energie, um dieses Thema oder das Ding zu üben, diese Aufgabenart zu üben, die in der Schule gerade gemacht werden, oder brauchst du wenig Zeit, dann kannst du es natürlich mit deinem Kind durchgehen. Und der allerletzte Punkt ist, schau, ob das Thema, was du mit deinem Kind übst, für sein Leben wichtig ist. Ich erlebe es ganz oft, dass die Themen, die geübt werden sollen, manche Themen frage ich mich, was soll das? Warum soll das Kind jetzt schon der dritten Klasse sowas können? Ja, warum muss es zum Beispiel sich mit Wahrscheinlichkeit beschäftigen? Ist ein schönes Thema, ja, kann man mal machen, so auf der Handlungsebene, dass man sagt, naja, wir sind eine ganze Klasse und in die Ecke stellen sich alle Kinder, die gerne Pommes essen, in die Ecke stellen sich alle Kinder, die lieber Pizza essen, und dann sieht man, wie die Verteilung ist. Ja, man kann daraus ein Diagramm erstellen, ja. Hat ein Kind aber Schwierigkeiten, an dieses Thema gut ranzukommen? Das ist jetzt im Moment für sein Leben gar nicht wichtig. Ja, deswegen orientiere dich auch daran, ist das wichtig dafür, dass mein Kind tatsächlich an der Kultur teilhaben kann. Ne? Kann es dann später, es muss ja, in der Grundschule geht es ja um Kulturteilhabe, deswegen ist Mathe ja auch ein Grundfach. Ne? Was kann es dann mit dem Wissen anfangen? Kann es dann in den Supermarkt gehen und einkaufen und weiß, wie viel Geld es braucht und weiß auch, was es rausbekommt? Das sind die Sachen, die einfach wichtig sind in der Zeit, in der Grundschulzeit. Dann solltest du auf jeden Fall dein Kind auf Misserfolge vorbereiten und sein Selbstbewusstsein stärken. Hier kommt ganz stark das Thema Resilienztraining ins Spiel. Also schau, dass du deinem Kind gute, positive Glaubenssätze mit deinem Kind durchgehst. Das heißt, hat dein Kind einen negativen Glaubenssatz, ich bin dumm oder ich schaffe das nicht oder das ist zu schwer für mich oder ich hasse Mathe, dann schau mal, ob du mit deinem Kind das formulieren kannst, ob dein Kind eine Idee hat, wie man das anders sagen kann. Ne? Zum Beispiel, ich hasse Mathe. Mathe ist nicht mein Lieblingsfach, aber ich weiß, dass ich es schaffen kann. Ja? Oder Mathe interessiert mich nicht so sehr wie Lesen und Schreiben, aber ich möchte es trotzdem schaffen und die Aufgaben der Schule rechnen können oder sowas. Muss ja nicht so lang sein, ja, aber schau, dass du einfach mit dem Kind dann diesen Glaubenssatz ein bisschen ins Positive transportierst, noch ein Tipp, hänge dann diesen Glaubenssatz irgendwo hin, wo es dein Kind permanent lesen kann und sehen kann, vielleicht noch ein schönes Bild dazu, ein Symbol dazu, und dann kann es das auch aufnehmen. Fürs Unterbewusstsein ist das extrem wichtig. Wenn ein Kind sich ständig vorsagt, ich schaffe das nicht oder ich hasse Mathe, dann wird das auch sich echt extrem auswirken auf sein Lernverhalten und seine Erfolge, ja. Und Resilienztraining heißt auf der anderen Seite aber auch, das Selbstbewusstsein zu stärken. Also auch wirklich, wo hast du denn Freude daran, an welchen Sachen? Und wo hast du denn Leistungen, mit denen du zufrieden bist? Geht ja gar nicht ums Gutsein, weil Kinder ja ganz schnell, ich bin gut und ich bin nicht so gut, als ich bin ein gutes Kind und ein nicht so gutes Kind transportieren, also oder übersetzen. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine einfach, dass dein Kind tatsächlich ein Bewusstsein dafür kriegen sollte, was ihm Spaß macht, weil das wird es später vielleicht auch als in der Regel als Beruf auch ausüben wollen. Was macht mir denn Spaß? Wo bin ich, blühe ich denn vollständig auf? Was mögen denn andere an mir? Was mögen meine Eltern, meine Geschwister an mir? Was mag ich selber an mir? Also diese Dinge mal wirklich auch Listen erstellen mit dem Kind zu sagen, hey, das macht mir Freude, schreib mal alles auf, was dir Freude macht, ja? Und dann solltest du generell als Mama, als Papa deine Haltung gegenüber der Schule in Frage stellen und wenn möglich, wenn es dann in eine bestimmte Richtung geht, dann auch verändern. Denke daran, Schule ist für dein Kind da, andersrum, Schule ist für dein Kind da, nicht dein Kind für die Schule. Ganz wichtig, dein Kind soll keinen Stress haben in der Schule. Es ist ein Lernfeld für dein Kind, eine Lernumgebung, die sollte positiv sein, die sollte dein Kind bestärken, die sollte ihm den nächsten Schritt zeigen, die sollte ihm immer sagen, hey, ich bin stolz, das hast du geschafft, ne? So kannst du das kannst du jetzt so machen, so kannst du weiterkommen, hier kannst du dich nochmal dran üben, ja. Es soll aber auf keinen Fall dieser Stress entstehen beim Kind und dieser Druck, oh mein Gott, ich muss jemandem entsprechen. Ne, denke daran, dein Kind soll niemandem entsprechen, sondern dein Kind soll die Dinge lernen, die es braucht, um an unserer Gesellschaft teilzuhaben und um das rauszubringen in die Welt, was sein Potenzial ist. Dabei sollst du dein Kind unterstützen und wir als Lehrkräfte natürlich auch. Wir sollten die Kinder darin unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten. Und deshalb bitte ich dich, deine Haltung gegenüber der Schule so zu verändern, dass du eben das dir immer, dass du dem gewahr bist und sagst, okay, ich will nicht, mein Kind soll nicht ins Kästchen Jana der Schule XY, Klasse so und so viel passen, ja, und was nicht reinpasst, wird dann abgeschnitten oder reingepresst, sondern mein Kind darf sich selbst formen. Es darf selbst schauen, was ist das, was mich ausmacht, was ist das, was ich hier ins Leben bringe, ja. Denke auch immer daran, dass Stress krank macht und dein Kind auch über diesen vielen Stress und den Druck, ganz sicher ist das nicht förderlich. So, und dann solltest du natürlich immer dein eigenen Stresslevel im Blick behalten, weil natürlich, wenn du nicht klar bist damit, mit der Sache fein bist, okay, mein Kind ist in der dritten Klasse, ist sehr stressig, ne, aber ich habe mein Augenmerk auf mein Kind soll es gut gehen, kein Stress an meinem Kind, ne, alles in Ruhe, alles mit einer positiven Ausrichtung, ne, das ist eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, dann musst du bei dir selbst anfangen. Du selbst musst schauen, wo stehe ich denn, was stresst mich, was gebe ich ans Kind weiter unbewusst, ja, wie gehe ich in die Übungssituation mit meinem Kind rein. Also das besprechen wir immer sehr stark in den Elternmeetings, die wir haben, wenn wir die Eltern begleiten, dass sie da wirklich gut haushalten mit sich selbst und nochmal ja, ein Standing kriegen für sich und wirklich eher, ich sag mal, nicht den verlängerten Arm der Schule spielen. Das gehört eigentlich zu den Sachen, habe ich vorhin vergessen, bei den Sachen, die du nicht machen sollst. Du solltest nicht den verlängerten Arm der Schule spielen. Du solltest eben im Gegenteil die Mauer sein, die sich zwischen die Schule und deinem Kind stellt. Ne? Also keine unflexible Mauer, vielleicht eine Mauer aus Sträuchern, ne, so eine Hecke oder sowas. Aber definitiv solltest du hier den Stress abfangen. Und zwar über dich. Du bist der Blocker für dein Kind. Du blockst den Stress. Du musst dann selber schauen, wie du mit dem Stress klarkommst und mit deinen Gedanken. Was wird aus meinem Kind? Es kann alles gut werden, wenn du die richtigen Schritte einleitest und den Fokus auf dein Kind hast, auf die Beziehung zu deinem Kind und auf das Potenzial deines Kindes, ja. Und wenn du da Fragestellungen hast, dann nimm dir doch einen Experten an die Hand. Wie gesagt, wir von Würfelhaus, wir bieten das ja auch an. Ne, dass du mal schauen kannst, wo steht mein Kind und vor allem, was kann ich tun, um ihm da gut weiterzuhelfen. Ne, und du musst wirklich immer bei allem darauf achten, dass du die Zeit, die dein Kind in der Schule jetzt hat, dass du die auch sinnvoll zu Hause nutzt und nicht irgendwie alles übst, was die Schule deinem Kind mit nach Hause gibt, ungefragt und mit dem Denken, das muss mein Kind jetzt können. Nein, muss es eben nicht. Ne? Die Eltern, die wir begleiten, bekommen einen genauen Übungsplan, was ist wichtig, was nicht, das habe ich ja schon gesagt. Und natürlich haben wir eine sehr effektive Übungsmethode, wo du dann auch genau schauen kannst, das Kind kommt voran und wenn es vorankommt, dann läuft ja alles in die richtigen Bahnen. Und dann noch ein Tipp zum Schluss. Nutze die Ferienzeit, das solltest du tun. Immer die Ferienzeit nutzen, um die Rückstände aufzuarbeiten, auszusortieren, was braucht mein Kind, was nicht. Ich habe dir jetzt viele Tipps gegeben, worauf du achten sollst. Und denk dran, dass du schnelle Erfolge brauchst. Ja, dein Kind hat keine Lust mehr, sich dauernd zu denken, ja, jetzt wird's besser und jetzt schaffe ich das und dann stimmt's ja doch wieder nicht. Ne? Also das muss ich sagen, das können wir dir bieten. Vielleicht runde ich damit den Podcast ab, was wir für dich tun können, wenn du ein Kind in der dritten Klasse hast, was Schwierigkeiten in Mathe hat und du Angst hast, dass es den Klassenlernstand nicht mehr erreicht. Wir, wie gesagt, schauen ganz genau, wo es steht. Wir machen einen super tollen Plan mit allen Übungen, die dein Kind braucht. Wir schmeißen aber auch alles raus, was unnötig ist und was es nicht braucht. Und wir machen immer den Abgleich mit der Schule, damit es so schnell wie möglich auf Klassenlernstand kommt und wieder Anschluss an die Klasse hat. Und damit komme ich auch zum Schluss. Ich hoffe, du hast vieles mitgenommen und kannst jetzt auch direkt starten in die Übungszeit mit deinem Kind. Jetzt zu der Ferienzeit, zu Weihnachten bietet sich das an. Ich wünsche dir eine frohe Weihnachtszeit und natürlich auch frohe Weihnachten. Und falls wir uns nicht mehr hören, komm gut ins nächste Jahr.